Liebe Freunde, ich freue mich, dass ihr da seid. Und bevor wir so richtig in Medias Res gehen, wollen wir euch einladen. Das ist eine Einladung, die kann man nur annehmen.
Das stimmt. Und es wird wirklich richtig großartig und mega weihnachtlich, denn es gibt die große Mit den Waffeln einer Frau Weihnachtsshow.
Live aus dem Pfefferkuchenhaus. Wir haben uns einen griffigen Titel gesucht und den kann man alleine gar nicht aussprechen. Da muss man zu zweit sein,
weil man
sonst außer Atem ist.
8.12., 8. Dezember, unbedingt merken, live auf YouTube, weil da habt ihr uns wahrscheinlich schon entdeckt. Und falls ihr zu den 3, 4 gehört, die uns da noch nicht entdeckt haben, entdeckt uns da jetzt, abonniert uns da jetzt. Und dann verpasst ihr auch dieses wirklich großartige Event nicht. Und schon in Kürze dürfen wir auch verraten, was für mega geile Gäste du da erwartest.
Ja, ist ja alles umsonst, gell? Also es ist kostenlos. Ja. Also man muss sich jetzt nur anmelden, abonnieren
das
sozusagen. Und dann könnt ihr dabei sein, live, 20 Uhr abends geht's los. Dann macht das jetzt und dann dürft ihr auch hören, wer heute zu Gast kommt. Nämlich Lutz van der Horst aus der Heute-Show, den man ja im Duo mit Fabian Köster wirklich, also man kann ja nicht genug von ihm kriegen.
Vieles finde ich in Deutschland nicht lustig, aber der ist wirklich lustig, muss man mal
jetzt
sagen.
Jetzt ist aber so, ich habe ja aus ihm rausgearbeitet, lieber Clemens, dass der eigentlich praktisch vor allem Angst hat. Also es wundert mich, dass er nicht vor mir Angst hat, weil ich bin eigentlich die größte Bedrohung für einen jungen Mann. Nein, aber der ist, also der hat Panikattacken, der hat Angst, der hat Lampenfieber, der hat auch Angst im Auto, der ist extrem allergisch. Ja. Aber das macht ihn natürlich genau zu dem, was er ist.
Genau, deswegen ist er vielleicht ja auch sympathisch, da kann man es alles ein bisschen wiederfinden in Lutz.
Absolut. Ja. Ich will gar nicht mehr verraten. Es wird ein wunderbares Gespräch. Jetzt bei den Waffeln einer Frau, Lutz van der Horst.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Die Mikrofone laufen und das ist auch gut so heute, denn bei uns ist heute ein Mann, der gleichzeitig Außenreporter, Rapper und Erfolgsautor ist, sage ich jetzt einfach mal, obwohl das Buch gerade erst draußen ist. Herzlich willkommen, hier ist Lutz van der Horst.
Hallo, ich freue mich so.
Ich freue mich so, dass wir mal Zeit haben.
Aber wirklich, weil ich wollte dich immer schon kennenlernen.
Warum?
Weil ich Fan bin von dir. Immer schon gewesen.
Das Schlimme ist, dass oft dann Leute sagen, ich bin mit ihnen aufgewachsen, aber ich weiß, weil ich habe 5-mal nachgeguckt, du bist eigentlich genauso alt wie
genau.
Ich. Du bist ja 75 geboren, ich bin 74 geboren. Das heißt, ich bin nicht nur so ein Flirt von dir sozusagen,
nein. Du bist für mich eine alte Frau.
Warst, sondern ich bin Aber jetzt sag mal, wir Alten haben so viel zu geben.
Absolut. So viel Erfahrung auch.
Ich finde auch, dass das Erotische wird einem manchmal jetzt so abgesprochen.
Ja.
Aber das ist noch so da.
Mir hat man Erotik nie zugesprochen, ist das Problem. Aber
da kannst du jetzt dann nochmal ganz anders mit aufspielen. Meine Erotik ist schon leicht abgenutzt. Ich möchte sagen, bis ausgeleiert, weil ich natürlich schon sehr früh angefangen habe, auf dieser Nummer zu reiten.
Das stimmt.
Da hast du dich aufgespart.
Ja, das stimmt. Ja, ich starte jetzt durch mit dem Sex.
Das stimmt nicht ganz. Ich habe eine Überschrift von dir gefunden und da steht, vom Blasehase zum Kult-Satiriker. Und da dachte ich mir, das ist eine Überschrift, die hätte ich mir auch mal gewünscht. Bitte erkläre.
Ja, der Blasehase war ja mein Durchbruch. Ich habe ja angefangen bei Stefan Raab, TV Total.
Ja.
Und war der Autor, habe also die lustigen Witze für Herrn Raab geschrieben. Und dann hieß es irgendwann, wir brauchen eine lustige Aktion, wir müssen irgendwie Elten verwirren. Der musste irgendwie vom Teleprompter ablesen und sollte verwirrt werden, musste für seine erste Show proben.
Einfach Teleprompter ausschalten.
Ja, siehst du, darum wärst du besser Autorin gewesen. So einfach wär's gewesen.
Das Ding einfach wegdrehen.
Und dann hieß es, pass auf, folgende Idee, da kommt so ein Typ im rosa Hasenkostüm, hüpft so neben den, nimmt eine Möhre und bläst die wie ein...
So. Und da hast du gesagt, und das kann
so,
nur Lutz.
Alle haben natürlich gesagt, Quatsch, das macht natürlich keiner. Es wurde, war schon abgehakt. Und ich so, ich will vor die Kamera. Und da war der Blasehase geboren. Den fand Stefan Raab so lustig, dass ich von da an immer in die Sendung hoppeln musste und immer an Möhren geblasen habe.
Aber wie wir ja wissen aus Kein Pardon, wo ja der berühmte der Glückshase vorkommt, den richtigen Durchbruch hast du natürlich in so einem Kostüm nicht, gell?
Das stimmt. Es ist immer gut, wenn man auch einen Dialog auch mal führen kann.
Weißt du, ich war mal auch zum Beginn meiner Karriere habe ich auch angefangen, eben als Handy verkleidet. Und ich habe dann irgendwann, also der Schritt in mein Berufsleben, in mein seriöses Fernsehberufsleben war, dass ich irgendwann gesagt habe, ich möchte jetzt gerne die Klamotten anziehen, die ich mitbringe und nicht irgendwas, was die Produktion oder die, wie auch immer, für mich rausgelegt hat. Ich musste als Pirat auftreten, ich musste als Handy auch als Hase verkleidet sein und so. Und ich fand, das war der Schritt in die richtige Richtung.
Und wie sah das aus, deine normalen Klamotten?
Ja, dann war, genau. Dann musste ich nochmal so eine Strecke lang so pinkne, enge Sachen tragen und dann konnte ich irgendwann, aber jetzt eigentlich, naja, mal. Bei mir ist ja immer noch so, dass die Leute mir unterstellen, dass ich die Sachen anziehen muss, die ich anhabe, weißt du? Weil die sehen das Gute in mir und die denken, die wird sicher dazu gezwungen, diese grauenvollen Kleider zu tragen.
Ich finde dich wunderschön. Ja, kann man mal so stehen lassen.
Ja, total. Du trägst ein Oasis-Shirt, um mal auf deine Klamotten zu sprechen zu kommen.
Das stimmt, aber ich war jetzt nicht beim Konzert. Ich bin einfach generell ja riesen Musikfan. Ich habe ja tausende Schallplatten und CDs zu Hause.
Ja.
Und bin großer Fan von englischer Musik und deswegen Oasis.
Hast du es versucht, Karten zu kriegen?
Ich habe es nicht mal versucht.
Ich finde, man ist schon demoralisiert von den Geschichten, die man darüber hört, oder?
Absolut.
Ich wüsste gar nicht, wie das geht. Dann läuft so ein Ding runter und dann ist man in so einer Wartelinie, oder? Und dann.
Es stresst mich auch total.
Du gehst doch bestimmt auch nicht gerne zu Konzerten, wo 60.000 Leute sind.
Ich bin tatsächlich, darum sage ich, ich bin so der Musiksammler. Ne? Ich genieße das so für mich. Für mich ist Musik was Intimes, weißt du? Ich bin da gerne mit meiner Schallplatte, die lege ich auf und dann höre ich die Musik. Nur ich und die Musik und nicht noch die kreischenden Menschen um mich rum.
Ja, mich nervt schon das Dahinkommen. Ich wäre ja der Typ, der da eine halbe Stunde vor Konzertende geht, einfach nur um schnell aus dem Parkhaus rauszukommen. Ist ja auch nicht. Das entlarvt cool. einen auch als nicht totalen Musikfan.
Ja, ich wäre auch so gern so ein Typ, der sagt, boah, ich liebe Festivals, ne? Boah, wenn es so richtig verdreckt und es ist alles egal, wir schlafen im Dreck und ja, ich finde es ja grauenhaft.
Da sitzt du schön zu Hause.
In der Badewanne.
Legst du noch CDs ein, richtig so auf und rein? Und
ja, aber ich bin jetzt wieder auf Vinyl umgestiegen, tatsächlich Schallplatten. Okay. Die sind ja eh geiler.
Hat man dann einen alten Plattenspieler oder
neu? Ich habe noch meinen alten Torrens Schallplattenspieler, den ich mit, oh Gott, wie alt war ich da? 16, 17 habe ich den gekauft. Das ist ein total gutes Ding. Und den benutze ich immer noch, der funktioniert immer noch gut.
Und dann legt man das da wirklich so drauf? Und dann kann
es natürlich so, als kennst du keine Schallplatten mehr. Wir haben noch gerade geklärt, wir sind gleich alt.
Doch, natürlich, aber dass man eine Schallplatte aufgelegt hat und so, das ist ja wirklich schon lange her. Und dann
Fabian Köster hat mich letztens gefragt, wie, da gibt's zwei Seiten? Und da kam ich mir richtig alt vor.
Hast du mit so jungen Leuten zu tun, ne?
Ja, viel, ne? Wo ich dachte,
wie alt ist denn der Köster?
14, 15, irgendwie sowas, ne?
Ja, sowas, ganz jung noch.
Ja. Aber ich hatte schon als Kind so einen Plattenfetisch. Also es ist wirklich ein Fetisch gewesen, dass ich dann immer so die Singles von meinen Eltern geklaut habe und hab die immer mitgenommen und in Briefkästen gesteckt und ich weiß auch nicht. Irgendwas stimmt mit mir nicht.
Aber hatten deine Eltern coole Platten?
Nein. Meine Eltern waren so klassische 80er Jahre Eltern aus Deutschland. Die haben James Last Platten gehabt. Die haben so Pseudoklassik gehabt. Mhm. So Operettengedöns, ne? Und aber war noch das Coolste, was wir hatten.
Meine Eltern hatten Unlimited Singers. Killing Me Softly haben die gesungen.
Die sind aber gut.
Dann hatten wir ABBA und das war's, glaube ich. Und ansonsten auch mein Vater war klassischer Musiker. Also gibt's nur Bruckner und Mahler. Bin ich aber sehr froh drum. Ich habe eine 1A klassische Ausbildung.
Ja?
Du nicht, ne?
Nee, hab ich nicht.
Können wir jetzt gar nicht auf Augenhöhe über klassische Musik sprechen?
Können wir nicht. Aber ich habe Klavierunterricht gehabt. Du?
Auch.
Ja, ich war auch sehr unbegabt.
Irgendwann waren mir dann lange Fingernägel wichtiger als ein guter Fingersatz, weißt du? Und dann, wenn das so geklappert hat, hat meine Klavierlehrerin gesagt, sie schmeißt mich jetzt raus. Irgendwie, ich war auf dem musischen Gymnasium. Aber das finde ich schon total toll, wenn man so, mit klassischer Ausbildung kann man immer noch einen Riesen angeben, mäßig kann man, aber es interessiert jetzt keinen mehr. Als ich jünger war, war es immer noch überraschend, dass jemand mit so großen Brüsten sich auch mit der Mahler 5. Sinfonie auskennt. Inzwischen denkt man sich, ja klar, das sind ja ein Alter der Maler und die.
Ja,
weißt du, verstehst du, was ich meine?
Absolut, ja.
Du, ich habe für dich gekocht, schau mal, wenn nicht sogar gebacken.
Oh Gott, mit so einem tollen Wortspiel auch.
Was steht da drauf?
Heute show ich dir meine Waffeln. Ist das von dir?
Was soll ich denn jetzt sagen?
Sag nein.
Sag ich ja. Nein. Ist es doof? Sag ich nein, ist auch doof. Okay, und daneben?
Und unser Konfetti ist Puderzucker.
Spielt an auf dein Buch Konfetti Blues, sprechen wir gleich drüber.
Okay.
Oh Gott, ist das schon sehr süß, wie ich das hier wieder gemacht habe.
Aber wirklich süß, ja.
Ja. Isst du noch sowas oder bist du schon ernährungsbewusst und sagst, also sowas kommt mir nicht in meinen Modellkörper?
Ich bin ja Südkreuz ausgestiegen, um zu dir zu kommen und bin dann erstmal in den Burgerladen rein, hab mir so einen großen Burger mit Käsesoße, die ich da so drüber geschüttet habe. Also insofern.
Wir sind noch aus dem gleichen Holz geschnitzt, merke ich gerade. Genau. Weißt du, was mir auffällt? Leute in unserem Alter haben auch keine Allergien.
Oh, ich habe viele Allergien.
Ach, bist du so einer?
So ein Sensibelchen auch.
Oh,
ja. Ganz, aber wirklich ganz schlimme Gräserpollenallergie, richtig schlimm.
Ja.
Und ganz schlimm Katzenallergie.
Aber ist ja zu verschmerzen. Oder magst du Katzen?
Na, das Problem ist, dass alle meine Freunde Katzen haben und ich weiß nicht, ob das System ist. Weil da kann ich halt nicht mehr hin. Ich muss dann Tabletten nehmen. Augentropfen, so Cortison-Nasenspray, auch dann so Cortison-Salben, wenn das mit der Haut losgeht, also richtig schlimm.
Und mit wem sprichst du darüber? Also bist du jemand, der das jedem erzählt?
Ja. Nee, wenn ich was habe, das ist echt unangenehm, muss auch jeder mitleiden. Das ist ganz schlimm auch. Naja, ich hatte mal einen Mittelfußbruch vor 20 Jahren.
Da redest du immer noch drüber. Als wäre es gestern gewesen.
Und die Leute sind nicht mehr ans Telefon gegangen, einfach, weil die wirklich waren. Und du sind nicht mehr vorbeikommen, weil ich nur gelitten habe.
Frag mich doch mal, wie es mir geht. Ja. Wie geht's dir? Ach, frag mich.
Genau so. Oh Gott, das ist schlimm. Ich darf einfach nichts haben. Das ist nicht gut.
Jetzt mal ganz ehrlich.
Ja.
Ich meine, du bist ja jetzt ganz oben angekommen. Machen wir uns nichts vor. Du bist ja heute auch hier, weil du so wahnsinnig erfolgreich bist. Und da ist es ja so, du kannst dir jetzt in Watte packen lassen. Kannst du jemand bestellen, der das einfach jeden Morgen für dich macht?
Ja, dann bin ich nachher auch allergisch auf die Watte dann.
Ja, gut, okay. Also irgendwie musst du jetzt in dein Starleben auch mal. Jetzt lass mal. Von der Lippe, von Sinn, von der Gröben, von der Horst. Wer von denen hat jetzt ein Schloss und ein Diadem und Landbesitz und wer nicht?
Sag nochmal. Also ich nicht.
Von der Lippe, von Sinn, von der Gröben. Die von der Gröben ist eine echte.
Ja.
Okay, von Sinn ist kein Adel. Von der Lippe ist auch kein Adel.
Nee.
Aber von der Horst schon eben.
Also ich habe mal gehört, es war mal Adel und dann war von der Horst, war es mal. Und dann waren die pleite und haben ihren Adelstitel verkauft und dann war es von der Horst.
Mit dem O Schäbig. Kann man so viel Kohle machen.
Ja, also das sagt, hat mein Cousin mir erzählt, der hat mal nachgeforscht, das ist wirklich eine schäbige Ahnengeschichte, oder?
Aber was habt ihr denn dann verkauft? Nur das O?
Ja, anscheinend hat das gereicht.
Ja, willst du mein O und ich nehme dafür ein A, aber dafür hätte ich gern 10 Millionen. Okay.
Ja.
Also das heißt, es läuft irgendwo ein von der Horst rum.
Offensichtlich.
Aber den hast du noch gar nicht. Hast du keine, habt ihr nicht so, hast du nicht zu Hause so einen Ahnenstammbaum hängen?
Nee.
Ein Adelstitel verkauft, das ist ja geil. Wann soll denn das gewesen sein?
Ja, das muss ewig lange her sein. Das kann ich nicht zuordnen.
Sonst geht ja auch, in den armen Adelskreisen ist ja auch immer gerne Adoption, weißt du? Aber da
ja, auch gut.
Genau, da müsstest du auch wieder das Geld, also da wäre es jetzt andersrum, da würdest du nicht Geld bekommen, sondern da müsstest du diesmal welches zahlen.
Ja,
du hast ja jetzt total viel Geld.
Ja?
Oder?
Aber wo ist das denn? Auf dem Konto ist es nicht.
Vielleicht kommt es noch.
Ja.
Hast du so einen Typen mit so einer gemusterten Krawatte, der sagt, kümmern Sie sich nicht drum, ich mache das alles für Sie, Herr von der Horst?
Nein, noch nicht.
Wer kümmert sich denn um deine Finanzen?
Ich, und das ist, glaube ich, der Fehler, weil ich hab da gar kein Talent für, tatsächlich, für Finanzen.
Was kannst du eigentlich?
Die Frage ist ja eine Unverschämtheit. Ist ja eine Frechheit. Ich würde am liebsten gehen, ernsthaft.
Ja, jetzt noch nicht. Wir machen erst noch Werbung für dein Buch.
Ach ja, genau, stopp. Ja, das wäre mir noch wichtig.
Das noch
aber
schnell
dann
gehe ich. Dann mal bitte. Kann ich mich da drauf verlassen?
Ja.
Nein, überhaupt nicht. Ich möchte jetzt alles über dich wissen. Wenn ihr den Adelstitel verkauft hast, okay, das verstehe ich. Ich habe erst letztens wieder darüber geredet, wie gerne ich Bargeld bei mir habe. Hast du schon mal was verkauft, um zu Geld zu kommen?
Boah, jetzt muss ich echt überlegen, ne?
Flohmarktzeug, wenn jemand so gesagt hat, das finde ich schön und so. Ich bin da sehr geschäftstüchtig. Also wenn jemand zu mir sagt, die Lampe finde ich schön und so, dann verkaufe ich sie.
Echt? Hm? Nee, ich glaube, ich habe noch nie so richtig was verkauft.
Also,
weil ich alles verschenke. Weil ich so ein gutes Herz habe.
Bist du aber wirklich. Das glaube ich wirklich.
So ist es auch.
Ich glaube, dass es Spaß macht mit dir.
Ja, so ist es. Wahrscheinlich den Adelstitel auch verkloppt. Einfach verschenkt. Genau, diese Idiotenfamilie. kannst du haben. Oh Mann, ey.
Also ihr habt alles richtig gemacht. Ja. Offensichtlich schon über Generationen. Hm. Ich habe gelesen, deswegen möchte ich wissen, wie bist du hierher gekommen mit dem Zug, ne?
Ja, ich bin ja totaler Bahnfahrer.
Aber nicht, weil du so ein Anhänger der Bahn bist, sondern weil du ein sehr schlechter Autofahrer bist.
Extrem. Mein Fahrlehrer hat ja auch gesagt, ich sollte das besser nicht machen.
Warum?
Also der hatte dafür gesorgt, dass ich durchkomme mit ein paar Tricks auch, was ich also unfassbar eigentlich im Nachhinein. Mhm. Und hat dann aber auch klar gesagt, besser nicht. Also er fände es besser, wenn ich nicht Auto fahre.
Und was würdest du sagen, wo lagen deine größten Probleme beim Autofahren?
Boah, wo lagen meine Stärken, ist die Frage. Also ich keine Orientierung, gar nicht. Und auch ich habe vorgestern wieder geträumt, ich fahre Auto und weiß nicht, wo die Bremse ist. Und ich weiß es wirklich, dann habe ich so überlegt, wo ist denn eigentlich die Bremse? Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Ist die links, ist die rechts,
weißt
oben,
du, was
unten?
Das Lustige ist, wenn man mich jetzt fragen würde, dann würde ich es auch nicht wissen, aber hoffentlich, wenn ich dann gleich im Auto sitze, weiß ich es. Was übrigens sehr schön ist und jeder, der es schon mal gemacht hat, weiß genau, was ich meine. Wenn du ein Automatikauto hast und noch ein Schaltauto, ja, und du dann, warte mal, immer Schaltauto fährst und die Kupplung trittst und dann plötzlich bist du im Automatikauto und dann denkst du trittst die Kupplung mit dem rechten Fuß, aber es ist die Bremse.
Oh Gott.
Und da kann ich dir mal sagen, weil du bist ja gewöhnt, eine Kupplung sehr zügig und schnell und fest durchzudrücken. Und dann bist du einfach gerne auch mal, wenn du vom sechsten in den fünften Gang schaltest du halt voll auf die Bremse. Und das ist wirklich gefährlich. Also mach das nicht mit dem Autofahren.
Also mein Fahrlehrer hat ja wirklich gesagt, das kann man eigentlich gar nicht wiedergeben, das ist so gemein.
Ja.
Der hat mich dann irgendwann mal in der Fahrstunde, hat er so auf die Bremse gedrückt, hat mich angeguckt und hat gesagt, Herr Fandos, wenn ich nicht wüsste, dass Sie Abitur gemacht haben, würde ich denken, Sie sind geistig behindert. Das ist so gemein,
oder? So eine geile Geschichte, die man dann später irgendwie erzählen kann.
Ja.
Fehlt es dir denn? Also das heißt, du hast noch nicht mal ein Auto. Du hast dich wirklich
um Gottes Willen,
an die Vorgabe gehalten. Und
der Mann hatte ja recht. Muss man ja auch klar sagen. Der Mann hatte recht. Man muss es dann auch akzeptieren. Manche Sachen kann man, manche nicht. So.
Ich sehe dich doch, wie du, wo wohnst du, in Köln?
Ja.
Du würdest da irgendwo, weißt du, du würdest auf die Autobahn fahren und dann würdest du dich nicht mehr trauen, runterzufahren. Weißt du, würdest ganz langsam auf dem rechten fahren und würdest fahren bis.
Ja. Das ist genau so.
Nein, aber Autofahren ist auch nicht mehr, es gehört nicht mehr zu den, wie soll ich sagen, es gehört nicht mehr so zu den Sachen. Früher war doch das Erste, was man gemacht hat, Führerschein.
Ja, man wurde ja so überredet, du musst den machen und so. Und Quatsch, ich hätte den nie machen müssen. Das ist irgendwie Unsinn gewesen.
Okay, jetzt fährst du irgendwie und wartet manchmal auf dich so ein Auto, wo du einsteigst, also so eine Limousine auf dich? Manchmal ist das, wie ist das beim ZDF?
Also... Wie ist das?
Ich mag meinen Fernsehgarten, deswegen frei.
Ehrlich? Was? Ist toll, oder? Mein Fernsehgarten. Ich liebe das.
Ich habe da die Kiwi reingelegt. Da habe ich mir gedacht, das gibt's ja nicht.
Es ist wirklich heile Welt.
Und
zwar ohne Zynismus. Es ist wirklich heil. Sowohl das Team ist so, als auch die Zuschauer.
Und die Hälfte der Leute, die da sind, sind ja Team. Also machen wir uns das vor. Ich glaube, da arbeiten 400 Leute. Alle haben so ein Bändel an und so ein Headset auf.
Toll.
Aber Fernsehgarten, dachte ich mir, das wäre auch mal... Das ist. Ich verstehe, warum die Andrea Kiewel das so gerne macht. Das macht so viel Spaß. Und die sind ja naturally gut drauf da alle. Was hast du da gemacht, wenn ich fragen darf?
Also ich würde da erstmal gern wohnen, immer im Fernsehgarten.
Aber das ist Mainz-Bretzenheim, gell? Weißt du schon, oder Lerchenberg,
Lerchenberg
da oben. Das ist
ja
halt schon,
gut, okay.
Ja.
So. Ich war ja schon oft im Fernsehgarten und habe ja auch tatsächlich die Sendung mit Joachim Lambi moderiert, wo Kiwi eben nicht kommen konnte zu ihrem Jubiläum.
Zu ihrem Jubiläum, da bist
und
du eingesprungen.
Ich bin eingesprungen, einen Tag vorher davon erfahren.
Gehört dir ja der Fernsehgarten
im
zur
Prinzip,
Hälfte.
Ja, kann man sagen.
Und du hast einen Tag davor erfahren und dann hast du aber erstmal noch schön geschlafen, bist nochmal joggen gegangen und dann hast du dich erst mit der Materie beschäftigt und hast es trotzdem gut hingekriegt.
So sieht's aus, ja.
Du und Joachim Lambi.
Wir beide haben es gemacht. Und unseren Rap-Song hier mit Fabian Köstlein habe ich da ja auch gesungen vor, das ist jetzt auch schon länger her, aber rauchfrei und geil, mit Fabian Köster haben wir da gerappt. Auch toll.
Ich habe mir das angeschaut und habe gesehen,
den Fernsehgarten auftritt oder das Video?
Ich habe es mir als Video angeschaut und habe sehr gelacht.
Okay.
Ich suche nach Worten natürlich. Rauchfrei und geil. Vielleicht kannst du kurz die Quintessenz sozusagen dieses Songs für uns und unsere Hörer zusammenfassen.
Das mache ich gerne, liebe Barbara. Tatsächlich haben wir ein Heute-Show-Spezial gemacht, Fabian und ich. Das machen wir jetzt so viermal im Jahr. Das heißt, eine monothematische Heute-Show-Sendung nur mit uns beiden.
Wo auch der Olli Welkemann dabei
ist. Wer braucht den schon, oder?
Der sitzt ja nur da und liest vom Prompter ab. Dreht dem doch mal den Prompter durch einfach.
Oder auch als Blasehase mal irritieren mit der Möhre rein. Was da los wäre. Also da schließt sich der Kreis dann. Und dann ist vorbei.
Und dann ist aber auch vorbei mit deiner Karriere. Der Anfang und das Ende.
Und Ende.
Ja.
Und naja, jedenfalls haben wir das ein heute schon speziell gemacht zum Thema Rauchen und Vapen, weil ja, also Vapen ja wahnsinnig populär ist bei Jugendlichen. Also die Tabakindustrie hat es wieder geschafft. Rauchen war super uncool und jetzt kommen die mit der Idee um die Ecke. Das ist echt scheiße. Und 40% der bekannten deutschen Hip-Hopper machen Werbung für Vapes, obwohl das gar nicht erlaubt ist. Und da haben eben Fabian und ich gedacht, komm, dann machen wir doch mal so einen Hip-Hop-Song gegen Vapen. Und der ist ganz gut geworden.
Der ist total gut geworden und ich habe dich auch auf der Messe gesehen, auf der Vape-Messe oder irgendwo, du warst da irgendwo. Und da hast du so eine Frau interviewt und hast gesagt, was würden Sie jetzt sagen, ist so der Einstiegsgeschmack für Kinder? Und dann sie so, also ich würde auf jeden Fall Strawberry sagen. Und dann dachte ich mir, ja, genau so ist es.
So sieht's aus, ja.
Ja, rauchst du?
Nein,
das ist, da würde deine Lunge auch nicht gut finden, glaube
also,
ich.
Also ich hab's tatsächlich, ich konnte es aber auch nie. Also ist ja gut so, aber ich habe dann
hast
immer mal
versucht,
als Jugendliche,
ich
wollte auch mal cool sein. Das hat aber nie geklappt, das cool sein.
Ja.
Und dann habe ich es immer ausgehustet, zum Glück.
Du bist auch niemand, der sich so wegschießt mit Alkohol, gell?
Doch.
Oh, okay. Ja.
Aber
da habe ich alte Informationen.
Aber jetzt, heute Tag 14 ohne Alkohol. Ich will es jetzt nochmal richtig lang durchziehen, kein Alkohol. Und es geht mir jetzt blendend.
Ah, aber war das in so einem Bereich, wo man sagt, jetzt mal versuchen, ob es auch noch ohne geht? Oder ist es einfach nur so ein, trinkst du? Du bist doch niemand, der...
Also
ach, wirklich?
Also
Mensch, Lutz.
Trinkst du Alkohol? Nee.
Ich trinke Alkohol, aber ich bin wirklich nicht gefährdet für irgendwas irgendwie.
Also es gibt bei mir doch, ich würde sagen, also in der Zeit, wo ich das Buch geschrieben habe, auf das wir ja bestimmt noch zurückkommen.
Klar,
ne? Weil ich muss ja noch Promo machen, sonst
sprechen,
ja. Ich sag nur, ich erinnere dich nur ab und zu, dass du es nicht vergisst, weißt du nicht, nachher ist die Sendung zu Ende.
Weißt du, dann, wenn die Musik läuft, sage ich dann, Mensch, jetzt haben wir es gar nicht geschafft,
Buch zu sehen. Nein, aber als ich das geschrieben habe, nämlich vor fast 20 Jahren, als es mir nicht so gut ging tatsächlich.
Dieses Buch hast du vor 20 Jahren geschrieben?
Habe ich es angefangen, ja.
Boah, das ist ja ganz altes Material, was du da verarbeitet hast.
Es spielt in den Nullern und es ist fast auch in den Nullern geschrieben. Hab's dann immer mal wieder rausgeholt, nochmal umgeschrieben. Hab's jetzt eben dann nochmal vor 2 Jahren rausgeholt, nochmal intensiv umgeschrieben, weil ich dachte, hey, das ist ja total gut.
Es ist ja selten so bei Sachen, die man lange in der Schublade hatte.
Absolut, ja. Ich hab's nie veröffentlicht, weil es eben, Management hat auch gesagt, das kannst du nicht veröffentlichen. Haben die gesagt, mach das nicht. Haben die mir über Jahre gesagt. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, leck mich am Arsch, ich veröffentliche das jetzt.
Ja, in der Zeit hast du sehr viel getrunken.
Ja, das war eine Zeit, da ging es mir echt scheiße. Das war nämlich eine Zeit...
Also das war jetzt gerade eben erst, oder nein, nee, die Zeit der 20er, wo du es geschrieben hast.
Also es ist in den Nullerjahren entstanden, das Buch. Und das war in einer Phase, wo es nach dem Blasehasen, ne, wo ich dachte, ja, oh, jetzt geht's los. Jetzt
Blasehase, was nun? Ganz berühmtes Buch von Hans Fallada.
Genau. Und dachte, jetzt geht's los. Weißt du, jetzt werde ich prominent. Und dann war ich auf einmal, stand ich damit nix. Hatte ein Autorenbüro, musste lustige Pannenshows bewitzeln.
Und hattest aber ein sehr süßes Hasenkostüm, wobei das war nur geliehen.
Das
wahrscheinlich
war nur geliehen.
Gehört es dir noch nicht mal selber. Es gehörte Stefan Raab.
Es gehörte Stefan Raab und es ist eigentlich auch ein Schweinekostüm. Die haben das umgenäht. Nicht mal das.
Den Hasenkopf, den hat er nämlich für sich, den Schweinekopf hat er für sich behalten. Okay. Und da hattest du aber aus einer Krise heraus?
Ja. Also da bin ich schon, würde ich sagen, ich kann jetzt nicht von mir behaupten, ich wäre nicht gefährdet, was Alkohol angeht. Dann gibt es schon Phasen, wo ich mich darin verlieren kann.
Okay, aber das ist doch gut zu wissen, dass es so ist. Und jetzt ist ja so, jetzt hast du momentan, gibt es jetzt auf jeden Fall auf der Erfolgsseite, gibt es jetzt keine Ausreden, warum du wieder anfangen solltest.
Das stimmt.
Also Tag 14, okay, wir behalten das mal im Blick. Wir behalten das mal im Blick. Aber ist es nicht so, dass nur aus, ich glaube, so die besten Songs der Welt, ja? Und du bist ja Experte. Die werden ja nicht von Leuten wie mir geschrieben, die jeden Tag aufstehen, nüchtern sind und sagen, ich bin immer glücklich.
Nein, und das ist genau das Ding. Und deswegen ist das Buch auch so wahnsinnig gut, dass ich geschrieben habe.
Ja, wir sprechen ja gleich noch
drüber. Ja, wir sprechen gleich. Ich gucke auf die Uhr. Das heißt übrigens Confetti Blues, dass der Titel schon mal gefallen ist, dass die Leute sich schon mal den Titel aufschreiben.
Wieso kann man jetzt ja bei Amazon schon mal vorbestellen?
Ja, ist richtig.
Ne?
Ja,
oder einfach
man.
Direkt bestellen.
Oder direkt kaufen.
Ja.
Ich glaube, dass die wirklich guten Sachen werden immer aus Schmerz heraus entstehen. Also die große Kunst und die waren, weißt du, ich glaube, und das Buch war auch so, das ist aus Schmerz entstanden. Und das war nicht so, dass ich mich da hingesetzt habe und gesagt, ich will jetzt ein erfolgreiches Buch schreiben, sondern es musste so raus. Mhm. Weil es mir einfach, mir ging es schlecht und ich musste das auch so mit Komik bekämpfen. Ich glaube, die gute Comedians sind nicht immer gut drauf.
Ich kann dir ganz sicher sagen, weil hier kommen sie ja alle. Mhm. Und da ist die wenigsten gehören zu der Spezies, der ich angehöre, nämlich alles super. Sondern die meisten sind wirklich in tiefen Krisen, waren in tiefen Krisen, kommen demnächst in eine tiefe Krise und sind eigentlich, haben das als Rolle irgendwie auf der Bühne, aber nur um irgendwas anderes auszugleichen, letztendlich, was in ihrem Leben abgrundartig ist.
Auf jeden Fall.
Ich finde das toll, weißt du, und deswegen denke ich, und das ist wirklich ernst gemeint, deswegen denke ich mir manchmal, zu so einer richtigen Exzellenz würde ich es nie bringen, weil ich bin einfach zu ausgeglichen.
Du bist einfach zu gut gelaunt.
Ich würde auch nie, Schlimm. Ich habe zum Beispiel mal versucht, ich habe mal eine CD gemacht, so einen richtigen Liebessong zu schreiben.
Also ernsthaft
schreiben kann ich Liebessong. Einen ernsthaften Liebessong. Und dann haben wir nach 1,5 Strophen haben Peter Plate und so die Jungs, die das für mich, ich habe gesagt, das tut mir leid, das geben wir der Sarah aus. Connor. Ja. Soll die das machen? Weil es geht bei mir nicht. Ich kann es nicht. Wenn ich nicht einmal noch irgendwie so einen kleinen Twist reinbringe, dass es dann doch irgendwie lustig ist, dann kann ich auch selber, fange ich schon an, hier vor meine Lippe so anzuzittern, weil es nicht, das bin nicht ich. Ja. Aber wir reden ja heute über dich. So, jetzt komm, dann machen wir es doch.
Es wird aber auch mal Zeit.
Du hast es auch dabei. Ich hab's wirklich hier jetzt physisch in Händen. Es ist ein bisschen schade, dass es die Hörer nicht sehen können, was auch ein ausgesprochen schöner Umschlag.
Oder? Das Cover ist schön, ne?
Das ist auffällig, aber nicht plump, weißt du?
Es gibt ja wahnsinnig schlimme Buchcover, ne?
Und leider zurzeit immer mehr dieses amerikanische, ich sag mal Sebastian Fitzek-Cover.
Absolut.
Ja, also immer so Wischer und rot und schwarz und weiß. Ich bin schon abgeturnt, wenn ich so ein scheiß
weil man, das fällt halt auch nicht auf, genau.
Ich will auch nicht sowas in meinem schönen Wohnzimmer stehen haben.
Ja, ich habe das farblich auf dich abgestimmt, dieses Gelb.
Das ist Senfgelb.
Senfgelb, weil du das magst.
Und dann aber kombiniert eben mit Orange und Blau. Das klingt jetzt schrecklich, sieht aber toll aus. Jetzt ist auch farblich eine Augenweide, muss man sagen. Und da drauf steht Lutz van der Horst.
Das
bist ja offensichtlich
Name.
Du. Und dann Confetti Blues, ein Liebesroman. Und jetzt kommt's. Ja. Damit hätte man wahrscheinlich nicht gerechnet, dass du einen Liebesroman schreibst.
Ein Liebesroman drunter zu schreiben war nicht meine Idee, das hatte die Lektorin die Idee.
Ja, sonst denken die noch, es ist eine Biografie von Philipp Amthor.
Und dann habe ich auch zuerst gesagt, bist du irre, ein Liebesroman, das hätte, das glaubt mir doch keiner. Und dann dachte ich mir, das ist geil eigentlich. Das ist ja fast wie eine Provokation, wenn da ein Liebesroman mit meinem Namen steht. Und in Wahrheit ist es das auch. Klar, es geht eigentlich um Komiker, ne, der erfolglos ist. wie ich damals. Also es gibt viele Parallelen auch zu meiner Geschichte. Und der ist auf der Suche nach Erfolg, aber eben auch, wie ich damals, auf der Suche nach Liebe. Und auch in Wahrheit auf der Suche nach Selbstliebe.
Ja.
Und insofern ist das schon, ist es ein Liebesroman. Es ist lustig, aber es ist, hat auch viel Drama und es hat auch viele Emotionen.
Hazel Brugger hat es schon gelesen, Olli Kalkofe auch, mit beiden telefoniert. nein, und die fanden es toll.
Und die haben es wirklich gelesen. Oft hast du ja so, dann sagst du so einem Kumpel, so schreib mal einen Satz. Und dann
kannst
schreibst
du
dir so
einen Satz schreiben und so. Musst auch, oder dann kriege ich oft die Anfrage, würdest du mir da hinten irgendwie was? Und sage ich so, tut mir leid, das schaffe ich nicht. Wäre es denn okay, wenn ich mir einfach selber einen Satz schreibe und dann deinen Namen drunter schreibe?
Und so war es nicht. Also sie haben es wirklich gelesen, sie fanden es wirklich gut.
Wie ist das, wenn man, also jetzt, okay, Hazel Brugger, weiß ich nicht, aber wenn man seinen Eltern, seinen Freunden plötzlich dieses Buch gibt und sagt, das bin ich, da steckt ganz viel von mir drin.
Ich habe Angst davor. Meine Mutter hat es noch nicht gelesen. Ich habe da auch tatsächlich Angst vor, weil es ist natürlich autofiktional. Also es ist nicht meine Geschichte. Es sind alles erfundene Figuren. Aber sie ist natürlich wahnsinnig nah dran an meiner Geschichte. Und ich habe natürlich Angst. Weißt du, es geht um Alkohol, es geht um Drogen, es geht um Sex, es geht um Bisexualität, um One-Night-Stands. Das sind auch Themen, wo...
Nicht die ersten Themen, wo man jetzt sagen würde, Mutter zum 80.
Ja, genau. Hier. Und ich weiß auch, warum mein Management gesagt hat, veröffentliche es. Nicht die Idee. Weißt du? Aber es ist ja...
Nein, aber müssen wir jetzt befürchten, dass ich die Letzte bin, die mit dir spricht, weil du danach sozusagen, weißt du, einfach keinen Fuß mehr auf den Boden kriegst beim ZDF?
Das kann sein. Guck mal, ich bin der Typ...
Du kannst bei uns hier das Wetter machen.
Sag mal, ich habe den Fernsehgarten moderiert. Super.
Hey, du hast den Fernsehgarten moderiert. Was kann dir denn noch passieren?
Ja, auf dem Traumschiff bin ich auch. Bald. Ach. Wird auch bald ausgestrahlt. Ja.
Nee, aber jetzt nimmst du nochmal alles mit, bevor das Buch irgendwie einschlägt, oder? Hast du denn ein bisschen was zur Seite gelegt?
Wie gesagt, Finanzen ist nicht so mein Ding. Da würde ich dich dann nochmal kontaktieren.
Ist es schwer, einen Titel zu finden? Ich finde ja immer,
total.
Also Titel.
Boah, wahnsinnig schwer.
Konfetti Blues, da steckt. Das ist ja auch, das ist ja wie, wenn du bei Tinder eine Anzeige machst. Hier spricht der Blinde von der Farbe, aber so stelle ich es mir vor. Du musst im Prinzip, ja, mit ganz wenigen Worten musst du dieses Gesamtwerk irgendwie umschreiben. Das ist doch wahnsinnig schwer.
Es ist total schwer. Ich habe ewig dran gesessen. Es gab auch verschiedene Titel. Es hieß mal, die unlustigste Show der Welt hieß es mal. Dann hatte der Verlag Vorschläge und irgendwie, es war wahnsinnig schwer. Ich habe über Wochen, Monate über den Titel nachgedacht. Habe auch die künstliche Intelligenz gefragt, war aber alles scheiße. Und dann, irgendwann kam es dann so, der Geistesblitz. Aber es hat lang gedauert. Aber es ist gut, der Titel, oder?
Es finde ich sehr gut.
Oder? Weil so diese Mischung, also man hat natürlich, es ist ja lustig und es ist Drama und Konfetti und Blues, so diese Gegensätzlichkeit. Ja. Oh. Hast die Cola hier umgeschmissen.
Also ich würde sagen, da der Sache steht nichts im Weg.
Ja?
Vielleicht wirst du jetzt dann Erfolgsautor und dann müssen die richtig um dich kämpfen bei der Heute-Show, weißt du?
Das wäre natürlich geil.
Ja.
Und ich sag dann so,
weiß ich nicht. Nee, also März schreibe ich eigentlich auf Mallorca.
Ja.
Wo schreibst du denn? Wo hast du denn das geschrieben damals? Wahrscheinlich nicht ganz so glamourös in einem Zimmer-Apartment irgendwo in Köln-Sülz, oder?
In dem scheiß Autorenbüro über dem Pornokino. Das ist kommt auch in dem Buch vor. Das entspricht auch der Realität. Wir haben tatsächlich ein Autorenbüro gehabt, zu dritt.
Für Stefan Raab damals?
Nee, das war, als ich gefeuert wurde.
Ah, du hast gefeuert?
Ich wurde gefeuert.
Warst du nicht witzig genug?
Offensichtlich. Aber auch mit 6 anderen Autoren. Und dann stand ich da und dann hieß es, wir müssen ja jetzt irgendwie Geld verdienen. Dann haben wir ein Autorenbüro eröffnet und die Miete war günstig.
Und habt eure Gags an Harald Schmidt verkauft. Wer war denn damals noch? Ehrlich?
Ja, unter anderem Harald Schmidt. Das waren ja noch die guten Sachen, aber wir haben viel Scheiße. Also wir, nichts Schlimmeres.
Ich doch auch.
Es gibt nichts Schlimmeres, als Pannenshows zu bewitzeln. Also die gab es ja in den Nullerjahren noch dieses Ups, die Pannenshow. Aber was wir gemacht haben, war viel schlechter als Ups, die Pannenshow. Also wirklich so die nicht senden, die Clips, die haben wir bewitzelt.
Aber wenn ich das kurz mal sagen darf, kleiner Exkurs zum Thema Pannenshows. Wer diese Texte da gemacht hat, ich habe mich immer gefragt, wer lässt sich das einfallen, was zu diesen Sachen, weil oft gab es für mich eine gewisse Bild-Tonschere, dass ich das Gefühl hatte, jemand mit sehr viel PS unter der Haube versucht hier irgendwelche sehr wirren Sachen quer dreimal ums Eck irgendwie dann auf einen sehr simplen Film zu dichten. Mhm. Das war es dann wahrscheinlich immer du, oder? Weil oder waren deine Sachen schon ganz gut?
So? Nee, die waren nicht gut. Nicht gut nee.
Naja, ist doch jetzt vorbei. Jetzt hast du es ja geschafft.
Hoffentlich. Wer weiß, nach dem Buch muss ich da wieder hin übers Porno-Kino. Scheiße.
Ja. Nee, aber also ich finde, das wird gut. Ich möchte das gerne auch lesen. Ich kaufe mir das einfach heute, gell?
Ja, das wäre gut, wenn du es kaufst.
Ja, klar.
Das wäre nett.
Ja.
Das kostet doch nicht viel, 18 Euro.
Nur 18 Euro? Ist aber, man kriegt richtig viel dafür,
oder?
Ja,
das sind richtig viele Seiten.
Toll. Nee, dann mache ich das. Ich lese sehr, sehr, sehr viel.
Ja, finde ich gut. Finde ich sehr gut.
Ich würde mal sagen, ich habe dieses Jahr schon 30 Bücher gelesen, würde ich mal sagen. Oder 25.
Aber auch dann Romane wirklich?
Nur so fettes Zeug. Demon Copperhead, 700 Geil. Seiten und so.
Finde ich gut.
Ja, du auch?
Ich lese nur in der
oder
Badewanne.
Schreibst du nur? Ja, aber du liegst ja einen ganzen Tag in der Badewanne.
Ich liege viel in der Badewanne, aber dann lese ich auch immer, ja.
Über die Badewanne und dich und deinen Körper wird auch gleich noch zu sprechen sein.
Ach du Scheiße.
Aber jetzt spielen wir ein Spiel. Lieber Lutz, liebe Barbara, wir haben gehört, dass Lutz großer Horrorfilm-Fan ist.
Oh ja.
Das wollen wir hier und heute auf die Probe stellen und gucken, wie viel Horror steckt in dir. Ihr spielt Horrorhorst. Wir haben uns eine
Horrorhorst?
Woche lang,
oh Gott.
Wir haben uns eine Woche lang eingeschlossen und alle Horrorfilme angeguckt, um einen wow. Fragebogen für dich zu erstellen. Bitte geht die Fragen gemeinsam durch. Wir wollen nämlich wissen, wie sehr dich deine Vorliebe für Horrorfilme verändert und geprägt hat. Mhm. Viel Spaß, die nicht nur gänsehauende Redaktion.
Oh Gott, jetzt bin ich ja gespannt, ey.
Wie viele Messer hast du? Geht ja schon gut los.
Nee, da kann ich dich beruhigen, das ist überschaubar. 3 oder so. Hm. Ich schneide ja nichts. Ich habe ja auch kein Brot. Ich weiß gar nicht, wofür ich die brauche, die Messer.
Machst du nichts in der Küche?
Nee, praktisch nicht. Ich schmeiß immer mal was in Airfryer, ne? Wie man es so macht, ne?
Wie man es so macht? Entschuldige bitte. Entschuldige bitte. In Airfryer, was macht man denn im Airfryer?
Na, da kann man das
alles jetzt machen.
Kann man alles
oder?
Reinwerfen, ne?
Und dann machst du das irgendwie?
Ja, oder bei den Ofen oder so.
Och, das ist süß. Das finde ich irgendwie
ja?
süß.
Ja, das ist vielleicht auch besser, wenn ich keine Messer habe.
Ich glaube auch, du würdest dich damit verletzen, aus Versehen.
Ja,
oder,
ja,
oder andere
ja.
oder so.
Oder andere.
Wann hast du das letzte Mal was mit Blut gemacht?
Wie süß du das sagst. Mhm. Die sind doch fragwürdig, dieses ist wirklich fragwürdig. Wann hast du das letzte Mal was mit Blut gemacht? Himmel, was antwortet man denn jetzt darauf?
Hast du dich verletzt vor kurzem?
Nein, verletze mich nicht. Ich mache ja keinen Sport oder sowas, wo
Nein,
ich verletzen
um Gottes
kann.
Willen. Wie viele rote Luftballons hast du zu Hause?
Keine, ich habe keine Luftballons. Ihr haltet mich echt für einen Psychopathen, oder?
Ein bisschen schon,
oder?
Ja. Hm. Aber du hast jetzt ja die Chance, der Nation zu zeigen, dass du anders bist, als alle denken. Hm. Hast du einen Duschvorhang?
Nein, ich habe eine Glastür.
Ja, das ist nicht so geil.
Ist
man
nicht
braucht
so geil.
Schon so einen
man
Duschvorhang,
braucht so,
den man auf einmal so zur Seite machen kann.
Ja.
Und es muss auch so dampfen. Es muss ein heißes Wasser aus der Leitung kommen. Was hast du letzten Sommer getan?
Ich habe ja durchgearbeitet. Ich war nicht mal in Urlaub.
Warum hast du denn durchgearbeitet?
Ja, weil so viel zu tun war.
Was hast du denn gemacht genau?
Und diese ganzen Heute-Show-Spezials habe ich gemacht. Dann noch ein neues ZDF-Format, über das ich noch nicht reden darf.
Oh, hast du was in der Pipeline?
Dann Lesereise vorbereitet. Und ja, das darf ich dir nicht erzählen.
Naja, klar.
Was siehst du da dann?
Wenn du jetzt nicht so viel zu tun gehabt hättest,
ja.
aber du trotzdem gut drauf wärst, weil das alles super läuft, aber zufällig ist der Sommer frei, wo wärst du hingefahren?
Ich bin ja so ein Asientyp. Ich war ja schon in Japan zum Beispiel, Thailand auch, Indonesien. Das finde ich toll. Ich mag die Menschen einfach. Ich mag diese Gelassenheit.
Mhm.
Ich finde, hier ist es oft immer so wahnsinnig hektisch. Man sieht das den Leuten schon in den Augen an. Die sind immer so auf der Suche. Und da ist man, weißt du, und ja, da sind die Leute irgendwie entspannter. Und man wird auch nicht dauernd zurechtgewiesen und belehrt. Das nervt mich auch.
Ja, das glaub
ich. Und die Kindlichkeit. Ich finde, die haben oft so gerade in Thailand
Freude.
Ja, so, ne?
Freundlichkeit, ja.
Ja, und hier ist es oft immer schon so abgeklärt. Das finde ich schade.
Also, da kannst du jetzt bald wieder hinfahren. Hast du ein Ferienhaus?
Nein.
Wenn du eins hättest, wo wäre das?
Wieso ist denn das eine Horrorfrage?
Keine Ahnung, trifft man sich nicht ab und zu in so einem Doch, die treffen sich doch dann da
ja,
irgendwo,
gut, okay,
weißt du,
ja,
und dann
doch.
Kommt einer und bringt alle um. Ist es hier nicht Midsommar oder so? Ich gucke mir keine Horrorfilme an.
Wirklich? Gar
Nein.
nicht?
Nein, ich wohne mitunter sehr, sehr einsam auf dem Land. Und mit einsam meine ich wirklich einsam. Und da gucke ich manchmal so aus dem Haus und dann ist drüben am Stall, weißt du...
Das ist ja geil.
Schwingt so eine einzelne Lampe. Und da denke ich mir, wenn ich jetzt bestimmte Sachen geguckt hätte, dann würde ich jetzt wirklich ins Grübeln kommen.
Ah, okay, verstehe.
Und deswegen gucke ich mir gar nichts an. Ich schaue noch nicht mal mehr Tatort.
Echt?
Einfach ganz bewusst. Ja, nur Inga Lindström.
Ist ja schrecklich.
Weil es auch brutal ist. Ist auch gruselig.
Ist auch gruselig auf eine andere Art, ja, ja. Ja, aber ich genieße ja gerade bei Horrorfilmen, also ich bin ja ein sehr ängstlicher Typ, ne? Ich möchte, also habe ja eigentlich auch eine Art Angststörung, so weit gehe ich, also immer vor allem Angst. Und bei Horrorfilmen ist ja das Schöne, du kannst diese Angst genießen, das kann dir ja nichts tun, weißt du?
Mhm.
Und das finde ich toll, du sitzt dann davor.
Aber pflanzt es nicht irgendwas in deinen Kopf, was dich noch zusätzlich belastet,
ja, jetzt,
was alles möglich wäre? Oder guckst du nur so Horrorfilme, wo so Clowns und Monster und so, weil ich finde halt total schlimm, so realistische Sachen, wo dann Leute so in so Kisten gesperrt werden über Wochen oder so, gibt's ja auch, weißt du, so oder so Folterkeller oder so echte Sachen.
Alles. Ziehe ich mir alles rein.
Hast du ausgestopfte Tiere zu Hause? Nein.
Als Kind wollte ich immer ausgestopfte Tiere haben. Gab es damals in der Apostelstraße in Köln einen Laden, der hatte nur ausgestopfte Tiere. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Da kaufe ich heute meine Klamotten in der Apostelstraße.
Ja, siehst du, genau, der Laden ist das auch. Ja. Oh Gott. Oh mein Gott, ja.
Hast du Narben?
Nein.
Nein, also ihr seht, der ist doch ein ganz normaler Mann. Du bist eher ängstlich.
Ja.
Aber dann ist doch wirklich, also jetzt mal ganz ehrlich, dann bist doch das Showgeschäft für dich ein Albtraum.
Absolut, so ist es.
Du bist ja permanent Verlustängste, Angst vor Leuten aufzutreten, Angst nicht mehr erfolgreich zu sein, Angst vor Verarmung irgendwie. Du hast ja hier alles irgendwie, das ganze Paket.
Es ist immer Bewältigung von Angst, immer. Und Lampenfieber ist ja Angst. Stage Fright sagt man im Englischen, es ist natürlich Angst. Und es ist völlig bescheuert, sich diesen Job auszusuchen, mit der du immer, also klar, du überwindest ja auch jedes Mal deine Angst, aber ich habe nicht das Gefühl, dass mich das festigt.
Aber weiß denn der Olli Welke und der Fabian Köster, dass sie einfach nur eine Therapie für dich sind?
Ja, das ist denen schon bewusst, aber sie ändern jetzt auch nichts dran, ne?
Nee. Also, aber bist du jetzt nicht langsam auf der sicheren Seite? Also du bist jetzt auch schon lang dabei. Also hast du jetzt so das Gefühl langsam, auch wenn du sagst, es festigt sich nicht, aber hast du nicht doch irgendwie das Gefühl, du kannst dem Braten jetzt trauen?
Ja, das wird schon besser. Aber klar, wenn man das gerade mal erlebt hat, ne, wie gesagt, vor 20 Jahren, wo du dann das Gefühl hattest, oh okay, jetzt stehst du plötzlich wieder bei null da, das ist kein schönes Gefühl. Da wird dir schon so ein Vertrauen genommen in dich selbst. Mhm. Aber ich bin jetzt so geil, oder?
Naja, also ich finde, was halt bei dir so toll ist.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Du bist so menschlich und dann trotzdem so wahnsinnig schlau. Und dann bist du so, bist ja auch immer so, man hat so das Gefühl, dir fällt ja immer irgendwie was ein und so. Also ich finde, du bist schon sehr gut positioniert jetzt eigentlich.
Ja, ne?
Und zum Beispiel auch positioniert, und darauf müssen wir ja jetzt achten, dass das nicht endet in 3 Jahren, weil man dir sagt, du Lotz, ganz ehrlich, du bist jetzt ein bisschen zu alt für sowas, weißt du?
Ja, also, und das ist auch einer der Gründe, wo ich gesagt habe, ich will jetzt dieses Buch veröffentlichen, weil man will sich ja auch mal anders aufstellen, will den Leuten auch mal zeigen, man kann auch noch was anderes, weißt du? Das finde ich total wichtig. Also so das Bedürfnis hatte ich schon stark.
Du machst ja auch einen Podcast.
Das auch noch.
Gott, mit Ilka Bessin, das ist ja auch so lustig. Ich liebe Ilka.
Ja.
Ilka ist so ein Mensch, die war das letzte Mal, als sie hierher gekommen, hat sie mir einen Blumenstrauß mitgebracht.
Ist süß, ne?
Und ich mag Ilka wahnsinnig gern, weil die ist so ein Mensch.
Ja.
Wo habt ihr euch kennengelernt?
Also in Wahrheit sind wir ja die einzigen Prominenten, die noch keinen Podcast hatten. Also wir mussten es war ja kein anderer mehr übrig.
Dann jetzt eben mit Ilka, okay. Ja.
Es war jetzt gar kein Wunsch von uns, sondern...
Hörst du selber Podcasts?
Nicht so oft tatsächlich, muss ich gestehen, weil ich ja so musikverrückt bin. Gar nicht, weil ich Podcasts nicht mag, sondern weil ich Musik so liebe. Also bei mir läuft ja immer Musik. Gibt ja praktisch nie Stille im Haus oder wenn ich auf der Straße bin, gibt's.
Aber wenn die A-Seite vorbei ist. Wenn die A-Seite
dann dreh ich
vorbei ist,
schnell
dann ganz
um.
Schnell. Oder hast du dafür inzwischen jemanden, der das macht?
Ja, das wäre toll, oder? Dann finde ich, bin ich prominent. So ein Typ, der nur angestellt ist, mir die Platte umzudrehen. Das finde ich geil.
Aber nackt. Mein Vorschlag.
Muss ja aber auch gut aussehen.
Ja.
Nackt.
Das Kampf können wir jetzt, wir sind 50, da kannst du jetzt auch nicht mehr so wahlvoll sein. Da musst du jetzt einfach sagen, wenn er Lust hat, nackt zu sein, dann ist egal, wie er aussieht. Verstehst du, was ich meine?
Darf man sowas? Also ist das nicht irgendwie
so ein
Typen einstellen, der nackt da sitzt und die Platten umdreht?
Nein, ich glaube, das ist total okay.
Ja?
Ich habe ja auch einen Studenten, der mir außerhalb, also wenn ich nicht im Fernsehen zu sehen bin oder so, der als Busenhalter arbeitet, also weil das einfach teure Wäsche so teuer ist.
Toll.
Und deswegen habe ich gesagt, dann lieber ein junger Student, der die mir hält von hinten.
Finde ich super.
Ist für den natürlich dumm, muss immer hinter mir herlaufen, muss Schritte, aber inzwischen haben wir ein gutes Timing und der ist immer dann dabei.
Oh mein Gott.
Ja.
Schön, das klingt sehr schön. Es klingt nach einem gesunden Verhältnis.
Der Erfolg hat natürlich auch seine guten Seiten.
Absolut.
Ja. Bist du dann eigentlich erst mit der Heute-Show so erfolgreich geworden?
In Wahrheit ja. Also ich habe ja dann diese Phase gehabt, wo nichts war. Und dann habe ich habe ja bei Stefan Raab auch lustige Straßenumfragen gemacht. Ich war ja nicht nur der Blasehase. Ne?
Nein, du warst ja der mit der Stimme.
Genau. Nee, hä? Nee, das bin ich überhaupt nicht. Das ist der andere.
Nein, ich weiß. Aber, haben sie deine Stimme so gelassen, wie sie war? Oder haben sie über deine Stimme?
Nein, das ist niemand. Das ist ein Missverständnis. Ich weiß auch nicht, warum Leute jetzt mal denken, das ist nicht meine Stimme. Nee, ich habe wirklich lustige Straßenumfragen gemacht mit mir im Bild.
Ah, okay.
Also ich war richtig zu sehen.
Das ist schon mal gut. Das ist doch toll.
Toll. Und habe mich dann mit dem Zeug bei der Heute-Show beworben, als sie ja noch monatlich war anfangs. Mhm. Und dann habe ich da was gedreht. Und das lief auch direkt in der Sendung. Und dann
ist das toll.
Ging's nur noch nach senkrecht nach oben.
Nach oben, ja. Und dann haben sie dir den Köster halt an die Seite gestellt. Ne? Ja, und der bremst dich jetzt zu 50% auch aus, weil der will ja auch was sagen.
Schön, dass du es so siehst, ja. So ist es.
Ja, aber wie werden wir den jetzt wieder los?
Aber es ist wirklich so. Am Anfang dachte ich auch so, jetzt kommt der Nachwuchsscheiß. Ich meine, der ist 20 Jahre jünger als ich, ne? Und dann denkt man so, Alter, ist das jetzt, war es das jetzt schon wieder? Muss ich jetzt wieder in das scheiß Büro beim Pornokino? Da habe ich den mir ganz schnell zum Freund gemacht, den Köster, weißt du? Feinde zum Freund machen.
Ja,
und jetzt machen wir einfach alles immer zusammen.
Das ist so toll. Jetzt muss ich dich fragen, warst du erst lustig und hast dir dann die Politik drauf geschafft oder warst du erst politisch und hast dir dann das Lustige
irgendwie drauf geschafft? Ich war natürlich erst lustig. Also Politik war gar nicht so mein Steckenpferd, sondern ich wollte immer Unterhaltung machen, Comedy. Und habe mich dann da so mehr mit auseinandergesetzt, mich reingelesen und das über die Jahre gemacht, ja.
Naja gut, aber mich reingelesen, jetzt mal ehrlich, ich meine, du musst ja dann, wenn es dann um die, keine Ahnung, irgendwie die Rentenreform irgendwie so geht oder wenn es um irgendwas, du musst ja in dem Bereich, wenn du da auch auf die Straße gehst und Leute fragst, du musst ja trotzdem fachlich total sicher sein.
Auf jeden Fall und gerade im Bundestag natürlich, ne? Also weil man will sich ja auch nicht blamieren. Also wenn ich in den Bundestag gehe und mach was, keine Ahnung, über die Rentenreform oder Krankenversicherung, dann habe ich da auch Ahnung, weil ich weiß, da sind Leute, die wissen, worum es geht und da will ich nicht
als der Depp dastehen. Nicht alle, muss man jetzt auch sagen, ne? Oder?
Nicht alle.
Weiß nicht, wie viele Leute an so einem Tag in so einer Sitzung sind und weniger darüber wissen als du.
Kann natürlich sein. Aber dann will man nicht als der Depp dastehen, weißt du? Und da muss man natürlich schon gut eingelesen sein. Mhm. Und da gehe ich schon mit einem, also Kopf, mit einem riesen Schädel an Informationen gehe ich dahin und das ist, macht nicht immer Spaß. Das ist schon aufwendig.
Ja, und ich finde manchmal, es wäre so entspannt in unserem Job. Also nun ist es eben so ein Job, wo man immer vorne auf der Stuhlkante sitzen muss. Immer, es muss dir in dem Moment was einfallen. Ja. Manchmal denke ich mir, es wäre so schön, mal morgens irgendwo in so eine Werkstatt zu gehen, zu sagen, heute baue ich einen Stuhl.
Ja,
und
ja,
dann
würde
man am Abend sagen, ich habe einen Stuhl gebaut.
Genau, du hast das Ergebnis direkt vorliegen, kannst sagen, ist es ein guter Stuhl oder ist ein hässlicher Stuhl.
Genau, ist ein Stuhl.
Und du hast ein Ergebnis und du hast einfach auch richtig gearbeitet.
Ja, während du morgens dann in den Bundestag gehst mit dem Mikrofon, naja, und dann halt ja mal schauen.
Mal schauen.
Wollen wir mal hoffen, auch dass irgendwie was rüberkommt. Ist ja auch manchmal so eine Themenfrage, es ist aber auch eine Energiefrage, oder? Manchmal merkt man so dann...
Das ist in Wahrheit das Schwierigste. Jetzt letzter Dreh, wo ich im Bundestag war, es war halt fast nichts los und wir waren da von 9 Uhr bis 18 Uhr.
Oh Gott, wie schrecklich.
Und du musst ja immer, also du kannst ja nicht abschalten, du kannst dich ja nicht da hinsetzen und entspannen, weil du weißt ja, vielleicht kommt da gleich jemand um die Ecke und dann musst du sofort da sein, dann musst du deinen Gag raushauen. Und das ist eigentlich das, was echt so belastend ist nervlich, weil du halt ne immer fit im Schädel sein musst.
Naja, und dann bist du ja auch eigentlich nicht der Typ, von deiner ganzen Veranlagung her, der Leuten auf die Füße tritt.
Ja, das ist total richtig. Und das ist auch ein, das ist auch eine Schwierigkeit.
Das ist so, das ist wirklich anstrengend.
Ja.
Wie ist es, wenn du, weil du jetzt sagst, du bist im Bundestag, also nur mal so rein technisch, das interessiert, ich bin ja auch der Anwalt der Hörer und Hörerin. Wie weit dürft ihr da rein? Also die Heute-Show ist ja jetzt nicht so, dass die immer ein Ticket hat und dann die Türen auffliegen, oder?
Nee,
oder doch?
Wir müssen uns immer akkreditieren, also das heißt, es geht immer erst an die Akkreditierungsstelle, das heißt, wir müssen sehr früh aufstehen und da erstmal hin, jedes Mal und dann kriegen wir den Ausweis für einen Tag. Und
würden die das gerne verhindern, dass ihr kommt?
Es gab ja tatsächlich, aber das ist auch schon lange her, mal den Fall, wo wir ausgeschlossen wurden vom Bundestag. Das ist bestimmt 10 Jahre her mittlerweile.
Okay.
Aber das wurde dann wieder korrigiert, also das gab's mal und wir haben ja auch nur bestimmte Bereiche, in denen wir uns aufhalten dürfen, den wir filmen dürfen. Das heißt,
ja,
das ist auch immer ein bisschen Glück. Wer ist dann da? Wer kommt da überhaupt vorbei? Die haben ja auch andere Möglichkeiten.
Du musst die ja auch alle kennen.
Ja.
Da hast du so, wie früher Hubert Burda beim Bambi, jemand hinter dir stehen und sagen, das ist jetzt der Herr Dr. Klöckner, der da gerade rauskommt, der mit der blauen Krawatte.
Nee,
hast du so jemanden und musst du den selber
kennen? Was macht der Mann jetzt?
Der Einflüsterer.
Ja, den brauche ich.
Ja, keine Ahnung, der hat jetzt wahrscheinlich mehr Zeit als früher. Mhm. Ja, also das heißt, du musst die auch noch selber, du musst noch wissen, wer das alles ist.
Ja, ja.
Oder nimmst dir nur die ganz Großen vor natürlich. Und Philipp Amthor. Der hat so süß bei euch, als ihr nominiert wart für einen Fernsehpreis.
Ja, da waren wir aber auch baff, wir beide.
Hat der für euch sozusagen, in dem Film hat er sich über euch geäußert und hat gesagt, er hofft, dass ihr gewinnt.
Das fand ich auch. Also da mussten wir beide sehr lachen.
Ja.
Fernsehpreis, ja Mensch. Wieso haben wir den denn nicht gewonnen?
Ich habe es nur moderiert, ich war nicht in der Jury.
Aber du warst früher mal in der Jury, ne, vom Fernsehpreis?
Ich war ganz früher mal in der Jury und ich kann dir sagen, das ist eine Knochenarbeit.
Echt?
Du kannst dir nicht vorstellen, was du dir da alles angucken musst.
Echt?
Du musst dir ja für die Rubrik Beste Filmmusik, musst du dir 8 Filme anschauen
Okay.
Und ich habe natürlich völlig ungeübt, wie ich damals war, ja, da kriegte man noch so DVDs zugeschickt. Mhm. Und dann kam, also das war so ein ganz längliches Paket mit 80 CDs drin. So. Habe ich einfach vorne angefangen, die erste CD völlig bescheuert, ja, auch ja. Anstatt mal zu gucken, ah, der Film XY, in welcher Rubrik läuft der denn hier mit? Habe ich den Film einfach eingelegt, habe mir den ganz angeguckt und dann habe ich danach auf meinem Zettel geguckt, so, was sollte ich denn jetzt da beurteilen? Oh, ach, die Musik, scheiße, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Habe ich mir nochmal angeschaut.
Um so. Gottes Willen.
Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, nee, also das ich werde wahnsinnig. Das ist wirklich schwer. Deswegen darfst du denen jetzt auch keine Schuld geben, dass sie euch da nicht so... Wer hat's gekriegt? Teddy Teclebrand. Mhm.
Das wäre schon schön gewesen.
Der sieht halt sehr gut aus.
Der sieht halt auch einfach besser aus als Fabian und ich.
Ja, wenn du den Fabian nicht hättest...
Wären wir nicht mehr nominiert gewesen.
Nein, der zieht dich so runter,
weißt du? Jetzt, wo du das so sagst, hast du, glaube ich, recht.
Das ist eine Mischkalkulation zwischen dir und dem Fabian, weißt du? Und da sagen die, dann müssen wir leider 15% abziehen. Ja.
Dann muss ich den loswerden. Ja, jetzt, wo du es sagst. Hm.
Muss halt aussehen wie ein Unfall.
Ja gut, das weiß ich als Horrorexperte, wie das geht.
Ja.
Drei Messer habe ich ja.
Drei. So, aber so, also wie du dich jetzt selber beschrieben hast, ich würde jemand anheuern, der es für dich
besser
macht.
Oder?
Also du bist auch zu prominent, um selber, weißt du?
Ja.
Lass das jemand machen, der sich damit auskennt. Kannst du besser, wenn da Leute rauskommen, ja? Also Politiker.
Mhm,
Kannst du besser mit Männern oder mit Frauen?
Ich glaube, gemein sein kann ich besser zu Männern. Mhm. Aber generell, auch so bei Straßenfragen, komme ich besser mit Frauen irgendwie klar, glaube ich. Die mögen mich auch mehr. Ich habe immer das Gefühl, das ist irgendwie leichter, da kommt man leichter und schneller auf eine Ebene. Aber das ist natürlich auch schwieriger, wenn man, wie du schon sagst, jemanden so ein bisschen angehen will. Ne? Den darf man ja nicht zu sehr mögen. Mm-mm. Dann muss man sich immer sehr überwinden.
Also ich zum Beispiel bin immer froh, wenn ich Männer interviewen kann, weil ich kann Männern viel besser an den Karren fahren. Und bei Frauen muss man ja jetzt immer sowieso, weißt du, Frauensolidarität und darf man nicht und so. Dabei wäre es eigentlich ja viel gleichberechtigter zu sagen, der hau ich auch irgendwie eins vor den Latz. Aber das kann ich dann wirklich nicht so gut. Ich kann auch immer besser mit Männern. Ne? Kann ich Da habe ich überhaupt keine Manschetten. Und bei Frauen schon. Ja,
merke ich übrigens in diesem Podcast.
Ja, gell? Ja, du bist halt für mich so ein richtiger Mann,
ja,
weißt du?
Ja, okay, alright, das höre ich selten.
Wie passiert... Wir können dir das nochmal klammern, diesen Satz.
Ja, als Klingelton.
Als Klingelton.
Du bist ein richtiger Mann. Du bist ein richtiger Mann. Du bist...
Lustige Klingeltöne. Auch unsere Jugend.
Ja, oh Gott, Jamba. Ja, kommt auch vor in meinem Buch. Das war wirklich in den Nullerjahren. Boah, das war ja wirklich hart, ne? Ich glaube, die haben auch dann die Musiksender endgültig vernichtet.
Aber diese Klingeltöne, das war so der Beginn der Individualisierung, weil damals hatte man ja noch, du hattest noch kein designbares Display, du hattest noch keinen, das war alles, und dann einen eigenen Klingelton zu haben, der dich von allen anderen unterscheidet, war so der erste Schritt ins Verderben, ehrlich gesagt, weil heute hält unsere Gesellschaft ja nichts mehr zusammen. So hatten wir zumindest alle noch das gleiche Display und den gleichen Klingelton. Ach Mensch, aber jetzt wollen wir nicht traurig werden. Wenn das Mikrofon aus ist in der Heute-Show, wenn du die Sachen machst, also wenn du Leute interviewst auf der Straße, ja, also jetzt nicht Politiker, sondern normale Leute, wie ist es dann, wenn die Umfrage zu Ende ist? Dann musst du dir muss man ja die Leute fragen, dürfen wir das senden?
Ja, also bei Straßenumfragen, ja, muss man eigentlich. Bei Straßenumfragen hat man natürlich den Vorteil, dass man mit einer offenen Kamera dreht.
Ah ja, klar.
Und, das ist was und anderes. Insofern,
dann wissen die, jeder, der da mitmacht, ist sozusagen.
Und man sagt dann nachher, ne? Das ist natürlich bei einer versteckten Kamera, wie bei dir, ist das natürlich viel schwieriger, weil da braucht man natürlich dann mit Unterschriften Einverständniserklärung. Ja. Aber bei offener Kamera ist es unkomplizierter.
Okay, also das heißt, das machst du, und wenn dann das Interview vorbei ist, sagt man dann einmal, ah, vielen Dank, das wird lustig, wir senden Sie in der Heute-Show, oder bleibst du in dieser distanzierten Rolle?
Nee, dann kann ich wieder ich sein. Ich bin ja ein netter Typ und ich will dann auch wieder nett sein. Ich will den Leuten ja gar nicht so an den Karren pissen, weißt du?
Nee, das heißt, du sagst dann Entschuldigung, dass ich die eine oder so andere doofe Frage gestellt habe.
Kann ich Ihnen einen Kaffee ausgeben? Es tut mir so leid.
Deswegen hast du keine Kohle, weil du ständig so
jedem Kaffee
Trostgeschenke ausgeben. Irgendwie austeilst. Ja,
hatten wir letztens tatsächlich, fällt mir gerade ein, habe ich natürlich in Bayern eine Umfrage gemacht. Es wurde viel Bier getrunken und der Typ kam dann nachher und meinte, ja übrigens, ihr dürft das aber nur ausstrahlen, wenn ihr mir jetzt eine Maß ausgibt.
Ja.
Und dann mussten wir dem noch eine Maß ausgeben.
Das macht man doch gerne.
Man macht es nicht gerne, aber wir hatten keine andere Wahl.
Hast du bei manchen Leuten eine Beißhemmung? Ich habe zum Beispiel manche Leute, die finde ich eigentlich,
Weil du die nett findest, ja?
Oder? Ja, manche nett, aber manche finde ich auch einfach, manche tun mir so, wo ich so denke, die können sich nicht so richtig wehren oder so, weißt du? Da kann ich überhaupt nichts fragen, irgendwie was kritisch ist.
Das finde ich nachvollziehbar. Also auch wenn ich das Gefühl habe, auch so Leute, die nicht so medienerfahren sind und du merkst so, die wissen nicht so recht, was da vor sich geht, das finde ich dann auch scheiße, wenn man die so vorführt. Ne? Ja. Also man muss schon das Gefühl haben, die sind jetzt auch selbstbewusst und können auch kontern.
Ja. Kannst du dich selber gut anschauen?
Also wenn es dann so richtig gut war, was ich gemacht habe, ja. Aber ich kann mir auch zum Beispiel heute schon, ich kann mir das an dem Abend nicht angucken, das halte ich nicht aus, wenn das dann über den Sender geht. Ich gucke das dann immer erst am nächsten Morgen.
Ich gucke das ganz alleine, nicht mit den
genau,
mit anderen Leuten
mich dann,
gleichzeitig.
Ja, und dann, irgendwie, ich weiß auch nicht, komisch irgendwie, ne?
Ich kann dir nur eins sagen, ich laufe ja immer gegen dich mit meiner Talkshow.
Ja.
Und ihr seid der absolute Angstgegner. Also wenn eure Staffel endet, sind wir immer glücklich, weil dann haben wir eine Chance auf eine gute Quote. Und wenn ihr lauft, dann ist es für uns immer so, ja, heute Show halt, gell?
Das ist ein schönes Kompliment.
Ja, so ist es.
Ich ruiniere gerne deine Quote.
Es ist mir eine Ehre, mir von dir die Quote ruinieren zu lassen. Lutz.
Ja.
Wirst du jetzt nur noch auf so Literaturmessen und Buchmessen zu sehen sein? Wirst du Lesungen machen? Wirst du so ein, hast du dir schon eine Lederjacke?
Und einen Schal
beschafft als Autor?
Geil. Das wäre toll, oder? Und ich werde nur noch so ernst genommen eigentlich.
Aber jetzt hast du ja das Buch vor 20 Jahren geschrieben. Ich meine, vielleicht hast du, ich will dir jetzt nicht die nächste Angst einpflanzen, aber vielleicht kannst du gar nicht mehr schreiben.
Moment mal, ich hab's ja nicht nur aus der Schublade geholt und so an den Verlag geschickt.
Gehst du mit dem Ding hier, gehst jetzt rund und hinterher sagt man da, also sich nochmal, und dann weißt du gar nicht, in welcher Hand den Stift halten sollst.
Nein, ich weiß, ich, das
weil du so lange nicht geschrieben hast.
Rechtshänder bin ich, das weiß ich.
Okay.
Das geht.
Aber das weißt du von anderen Sachen, das weißt du nicht vom Schreiben.
Das stimmt.
Ja.
Und ich habe ja auch an dem Buch noch geschrieben, also ich kann das noch.
Okay.
Ich wüsste aber gar nicht, worüber dann.
Nee, weil jetzt bist du nämlich, jetzt läuft's gut.
Ja.
Du bist reich.
Ja.
Du hast Erfolg.
Ja. Und dann ist, wie wir eben festgestellt haben, kein Schmerz, keine gute Literatur.
Mhm. Irgend so eine Backstage-Geschichte vielleicht, weißt du? Über Olli Welke.
Ach so, ein Enthüllungsbuch wäre natürlich
Martina Hill, Enthüllungsbuch.
Inside heute schon, dann alles auspacken. Mhm. Das ist eine geile Idee.
Mhm. Mit Fotos aus den Garderoben und so. Nur ein Tipp.
Das ist ein guter Tipp. Und viel über Fabian Köster, damit ich den loswerde.
Genau, die Jugend richtig fertig machen,
ja.
Weißt du?
Mhm, ist gut.
Auf alten Schiffen lernt man das Kochen. Nee, wie?
Ja, auf alten Schiffen lernt man das Kochen. So ist es. Das ist das bekannte deutsche Sprichwort.
Kannst du als Titel benutzen.
Das ist der Titel des Buchs.
Das ist gar nicht mal so schlecht, aber dann muss es nochmal lustig werden.
Ja, ja.
Lutz van der Horst war heute bei uns, der demnächst als Erfolgsautor in die Annalen der Fernsehgeschichte eingeht, als einer der ganz wenigen, die den Sprung aus dem Fernsehgeschäft in die Literatur geschafft haben. Demnächst nur noch in Literatursendungen zu finden. Deswegen sind wir froh, dass wir ihn jetzt gerade noch so am Po krapschen konnten, sag ich mal, bevor er entwischt.
Es war mir eine große Freude, wirklich.
Mir auch. Das war toll. Vielen Dank. Tschüss.
Sehr gerne. Tschüss.
Ach, ist der toll. Ich hätte noch stundenlang weiterreden können. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist eins der längsten Gespräche, die ich je geführt habe. Und als wir aufgehört haben, hat er zu mir gesagt, ich könnte jetzt hier noch ein paar Stunden sitzen und mit dir weiterreden. Ich finde ihn einfach wunderbar. Clemens ist auch begeistert und wir freuen uns auf eine neue Ausgabe in der nächsten Woche mit einem Überraschungsgast. Bis dann.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de